ARD Sounds.
Alle 5 Folgen Inside Palantir findet ihr in ARD Sounds. Und jetzt geht's los.
Henriette Behrendt, Philipp Meyer, Clara Strauß.
Das hier sind Namen von Menschen, die vor nicht langer Zeit gelebt haben.
Raoul Tass, Arnold van Buuren.
Man findet sie auf Karteikarten, kann man inzwischen auch online sehen. Die Daten dahinter waren mal Teil eines fortschrittlichen Projekts. Ab 1936 halten die Niederlande so Infos zu ihren Bürgern fest. Für ein supermodernes Melderegister.
Name, Wohnort und noch etwas. Religionszugehörigkeit. Dies bei allen Menschen, die ich gerade vorgelesen habe, gleich. Jüdisch.
Gedacht war das, um die Verwaltung besser zu machen, um Bürgern zu helfen. Nur nimmt die Geschichte hier, wie ihr schon ahnt, eine tragische Wendung. 1940 marschiert die Wehrmacht in den Niederlanden ein. Und die Karten bekommen eine neue Funktion. Für die Nazis sind sie das perfekte Tool. Ab 1941 bauen sie aus ihnen eine eigene Kartei, um niederländische Juden zu finden und zu deportieren.
Auf vielen der Karten kommt irgendwann ein Stempel dazu, mit einem Datum. Henriette Behrendt, 24. Juli 1942. Clara Strauß, 1. August 1942.
Über 100.000 Jüdinnen und Juden aus den Niederlanden wurden so deportiert und ermordet. Rund 3/4 aller niederländischen Juden. In keinem anderen Besatzungsland in Westeuropa morden die Nazis so effizient. Und einer der entscheidenden Gründe? Die Datensammlung.
Möglich gemacht von einer Technologie, die heute lächerlich simpel wirkt. Die Karteikarte.
Diese Geschichte, auf die sind wir nicht selbst gekommen. Sie wurde uns erzählt von einem Programmierer, dem Datenschutz wichtig ist. Ein Thema, das wir in Deutschland ja heute oft sehr ernst nehmen. Manchmal so sehr, dass es für manche nur noch nervt.
Aber bei Geschichten wie dieser wird klar, auch wenn das Konzept abstrakt klingt, es kann ganz schön viel auf dem Spiel stehen.
Und der Programmierer, der uns das erzählt hat, der hat auch noch was gesagt. Die ersten Ansätze, dass sich sowas wiederholen kann in Deutschland, die sind vielleicht schon da.
Das ist Wild Wild Web, Inside Palantir. Ich bin Janne Knödler.
Und ich, André der Hörmeier. Folge 4, Welcome to Germany.
Die Geschichte von Deutschland und Palantir beginnt 2016 mit einer Reise in Silicon Valley.
Die Gruppe war so, würde ich sagen, 15 Leute stark, 12, 15 Leute stark.
Die Reisegruppe kommt aus Hessen, lauter Landtagspolitiker mit Hemden und Krawatten. Mit dabei Rainer Holschuh von der SPD.
Ja, wir haben klassischerweise so einen Reisebus mit Klima, was man hier braucht in Kalifornien. Und sind von Firma zu Firma gefahren, haben dort vereinbarte Gesprächsslots gehabt.
Eine Kaffeefahrt für die hessische Politelite. Motto: Amerika zeigt den Hessen mal, was das Internet alles so kann.
Stopp Nummer 1 ist Google.
Im Eingangsbereich konnte man an verschiedenen Bildschirmen sich selbst googeln, ja. Und dann kamen alle Bilder von einem, die so bei Google gespeichert sind.
The future is here. Und noch viel cooler.
Bei Google fanden sie alles, einschließlich Rutschbahnen von Stockwerk zu Stockwerk.
Eine Rutschbahn?
Wolfgang Greilich von der FDP, auch Teil der Reisegruppe Internet.
Da ging man nicht über die Treppe, sondern stieg in die Rutsche, um ins andere Stockwerk zu kommen. Konnte auch die Treppe wählen.
Nach Google geht's weiter. Zurück in den Bus, Klimaanlage an, nach Downtown Palo Alto. Da sitzt ein Unternehmen, das Greilich und Holschuh nicht so viel sagt.
Es war ein Nachmittagtermin und wir kamen zu einer Firma Palantir, die kein Mensch gekannt hat.
Es hieß nur Palantir, Unternehmen für Datenanalyse, und das kann sehr sicherheitsrelevant sein und hilfreich sein. Wie gesagt, ich weiß noch, wo der Kleinbus vor diesem Gebäude vor, wirklich ein unscheinbares Verwaltungsgebäude.
Zwischen Cafés und Restaurants. Greilich geht rein und?
dachte, was ist das hier für ein Verein? Da liefen lauter Figuren rum. Naja, so locker gekleidet, bisschen längere Haare der eine oder andere, Bart, was weiß ich. Jedenfalls keiner im Anzug oder sowas, das spielte da keine Rolle.
Fühlt sich mehr nach Google-Rutschbahn an als nach Geheimdienst. Bei der Polizei in Deutschland ginge sowas zumindest nicht.
Es standen überall Kühlschränke rum mit Snacks und Getränken, wo sich jeder bedienen konnte und bedient hat. Was Ungezwungenes an Büroatmosphäre habe ich vorher nicht gekannt.
Die Politiker werden in einen Konferenzraum geführt. Eine Mitarbeiterin gibt einen Abriss über Palantirs Mission. Die Geschichte kennen wir ja schon.
Wir sind die Superhelden, die die Menschheit vor dem Bösen schützt. Es hatte schon so was Sektenartiges, würde ich es fast nennen. Also so eine eigene Religion. Ja? Wir sind davon so überzeugt, dass wir der Menschheit was Gutes tun müssen. Wir brauchen jetzt nur noch genügend Menschen, die das auch verstehen.
Dann kommt die Vorführung. Die Mitarbeiterin zeigt, was die Polizei 2016 mit dem Computer alles machen könnte.
Zu Hause in den Polizeistuben in Deutschland wird noch gefaxt. Und sie erzählt jetzt hier was von Big Data.
Das hat uns in extremem Umfang, auch mich persönlich, in extremem Umfang fasziniert.
Was für ein Gamechanger diese neuen Technologien sind, das lernen sie dann auch bei ihrem nächsten Stopp, dem Department of Homeland Security. Als sie da ankommen, werden sie erstmal so begrüßt.
Ich weiß nicht, ob ihr es schon mitgekriegt habt, vor einer halben Stunde oder wann gab es in München einen Messerangriff?
Es gab gerade einen Messerangriff in München. Eure Polizei weiß es noch nicht, aber wir haben es schon ausgecheckt. Das war ein Einzeltäter.
So erzählen die Mitarbeiter da ihnen zumindest die Story.
Das fand ich dann erschreckend beeindruckend schon, aber auf der anderen Seite auch natürlich faszinierend und im Gesichtspunkt Strafverfolgung und Prävention eine tolle Sache. Aber wo soll das hinführen?
Greilich und Holschuh steigen mit gemischten Gefühlen in den Flieger zurück nach Deutschland.
Ein paar Wochen vergehen und irgendwann fragt sich Greilich dann, was ist denn jetzt eigentlich geworden aus dieser Palantir-Sache? Er fragt nach bei den Kollegen vom Innenministerium, aber die blocken ab.
Da kam dann irgendwann nach mehrfachen Nachfragen, erstmal kam keinerlei Reaktion, man hat das Thema irgendwie immer wieder runtergespielt.
Greilich von der FDP und Holschuh, SPD, die sind damals beide in der Opposition. Greilich sagt, sie haben einfach gar keine Infos mehr von der Regierung bekommen.
Und dann kauft Hessen die Palantir-Software einfach. Für das Landeskriminalamt. 2017 ist das.
Da brachen bei uns in den Fraktionen die Dämme, weil wir gesagt haben, also Freund, wir fühlen uns hier abgehängt. Wir wundern uns über dieses überstürzte Verfahren.
Super strange. Warum hat er nichts von diesem Prozess mitbekommen? Warum gab es keine Ausschreibung, wie das eigentlich normal wäre? Die Parteien der beiden, SPD und FDP, leiten einen Untersuchungsausschuss ein. Der kommt zu dem Schluss, mit der Vergabe an Palantir war alles okay. Greilichs FDP sieht das etwas anders und schreibt einen eigenen Bericht. Auch, weil im Laufe des Ausschusses etwas ziemlich Spannendes ans Licht kommt.
Ende 2017 sei die endgültige Vergabeentscheidung gefallen, nachdem Herr Beuth sich im Hotel Oranien in Wiesbaden getroffen hatte mit Herrn Karp.
Kurz bevor Palantir den Auftrag kriegt, trifft sich Alex Karp persönlich mit dem hessischen Innenminister.
Offiziell hat das Treffen nichts mit dem Auftrag zu tun. Man wollte sich einfach mal kennenlernen, heißt es aus dem Ministerium. Bisschen Smalltalk führen. Was dieser Termin aber auf jeden Fall zeigt, Alex Karp macht Deutschland zur Chefsache.
Ab circa Mitte der 10er Jahre knüpft er hier immer mehr Kontakte. Vor allem einer hilft ihm dabei. Ein Typ, den er vor vielen Jahren in seiner Studienzeit in Frankfurt kennengelernt haben soll. Auf einer Hausparty angeblich. Heute ist er einer der mächtigsten Männer in Deutschland. Matthias Döpfner, der Chef vom Axel Springer Verlag.
2018, also ein Jahr nach dem Deal mit der Polizei in Hessen, holt Döpfner Karp in den Aufsichtsrat von Springer. Und das ist wahrscheinlich noch wichtiger, er bringt Karp an einen Tisch mit Leuten, die in Deutschland ziemlich viel zu sagen haben. Und die vielleicht auch an Palantir Software interessiert sein könnten?
Frau Kamm-Karrenbauer, kennen Sie eigentlich Palantir?
Vom Namen her ja, aber ohne, dass ich jetzt on Detail schon alles wüsste.
Anfang 2019 sitzen Döpfner und Karp bei einem exklusiven Dinner mit Unternehmern und Politikern in Berlin. Einen Ausschnitt davon gibt es als Video auf YouTube, eine Langversion als Podcast. Hochgeladen hat es OMR, eine digitale Marketingfirma. Döpfner gibt Karp hier eine Steilvorlage, um seine Software im politischen Berlin zu vermarkten.
Alex, erzähl dir doch mal in einem Satz, was ihr macht.
Von Anfang an haben wir Software geliefert für Geheimdienste mit Datenschutz. Das kauft uns kaum eine ab. Aber
das Dinner ist im Verlagshaus von Axel Springer. Gedimmtes Licht, holzvertäfelte Wände. Über dem Kamin hängt ein prunkvoller Spiegel mit goldenem Rahmen.
Alex Karp sitzt neben der damaligen CDU-Chefin, Annegret Kramp-Karrenbauer, und Cem Özdemir von den Grünen. Es wirkt nicht so, als hätten sie den Typ mit den grauen Locken und dem rosa Pulli vorher so richtig auf dem Schirm gehabt.
Wir fingen an mit dem Wunsch, eben Terroranschläge zu vereiteln. Aber dann hatte ich als mindestens in Amerika linksdenkender Mensch, was so viel heißt, wie ich CDU in Deutschland wählen würde. Aber
ihr merkt's vielleicht, der Karp damals ist noch nicht so konfrontativ wie heute. Sogar ziemlich charmant. Es wirkt, als würde er versuchen, Brücken zu bauen. Politische Nähe herzustellen zur CDU-Chefin.
Ist das jetzt ein Kompliment für Sie oder werden Sie jetzt da ein bisschen nachdenken?
Also ich bin ein großer Fan. Also ich darf das nicht öffentlich sagen, aber vielleicht schadet das jemand.
Das Thema des Abends ist Digitalisierung. Und Karps Rolle ist so ein bisschen die vom Profi aus Amerika. Der erklärt jetzt mal, wie Deutschland im Tech-Bereich mit den Großen mithalten kann.
Aber apropos Mentalität, Alex. Du liebst Deutschland, ja? Aus der Perspektive des Silicon Valley reicht das, was die beiden gerade geschildert haben, um Deutschland nach vorne zu bringen?
Ich bin hier auch ein bisschen fremd und Sie seien die Experten. Ich würde eher sagen, Ziel ist, dass das zweitwichtigste Standort der Welt sein im technologischen Bereich.
Karp sagt den Leuten am Tisch, ihr könnt die zweitwichtigste Tech-Nation der Welt werden, also nach den USA. Und ihr könnt hier langfristig wirklich was aufbauen.
Erstmal müsst ihr die besten Softwareunternehmen der Welt nach Deutschland holen. Eine Firma könnte er da sogar empfehlen. Also, seine.
Software ist ein Spiel, wo die absolut Besten extremst eine Rolle spielen. Man unterschätzt extrem den Unterschied zwischen den Besten und den Zweitbesten und Drittbesten. Wenn man tatsächlich diese Probleme lösen will, man muss die absolut besten Menschen der Welt zusammenbringen. Also ich bin natürlich freigenommen, aber ich glaube, wir haben in den letzten 15 Jahren mit der besten Menschen der Welt eingestellt und behalten.
Auch nach dem Dinner ist Karp immer wieder in Deutschland. Und es dauert nicht lange, bis seine Charme-Offensive sich auszahlt.
2019 schließt Nordrhein-Westfalen einen Vertrag mit Palantir ab. 3 Jahre später ist Bayern an der Reihe. Und 2025 auch Baden-Württemberg. Damit leben heute die meisten Menschen in Deutschland schon in einem Bundesland, in dem Palantir eingesetzt wird.
Was uns zu der Frage bringt, wie genau wird die Software denn jetzt genutzt?
Deshalb war unser Reporter Moritz
hallo.
Unterwegs.
Hallo, guten Tag, hier ist Moritz Matze vom Bayerischen Rundfunk. Genau, gerne.
Moritz ist hier an dem Ort, von dem aus die Polizei in Bayern alle Palantir-Operationen steuert. Die Hightech-Schaltzentrale des LKA Bayern. Beziehungsweise
ein bisschen aus einer Schule.
Weiße Schreibtische, Filterkaffee in großen Kannen. Starke Lehrerzimmer-Vibes.
Wir haben einen Termin mit dem, wenn man so will, Informatiklehrer des LKA.
Können Sie sich vielleicht einmal kurz vorstellen mit Namen und Dienstgrad oder ich weiß nicht, wie man sich vorstellt als Polizist.
Mein Name ist Philipp Kirmse, ich bin Kriminalrat im Bayerischen Landeskriminalamt. Und seit
Philipp Kirmse und sein Assistent werfen den Computer hinten links im Raum an. Und dann ist ein Moment gekommen, auf den wir alle im Team schon lange gespannt waren.
Genau.
Kirmses Assistent fährt mit der Maus zu einer kleinen Kristallkugel auf seinem Desktop. Das Palantir-Icon. Er klickt und wir sehen ein dunkles Fenster. Schwarzer Hintergrund, graue Balken.
Natürlich sieht Palantir genauso düster aus, wie man sich so eine Agentensoftware vorstellt. Beziehungsweise Vera. So heißt die Software hier in Bayern. Was die Polizei damit macht, das will uns Kirmse an einem kleinen Beispiel erklären.
Es kommt eine Nachricht rein, in dem Fall vom Bundeskriminalamt, mit einem Hinweis auf ein mögliches Anschlagsgeschehen. Das ist so eine typische E-Post, die bei uns eingeht.
In der E-Post steht, der sogenannte Islamische Staat plant einen Anschlag.
Und die E-Post hat noch einen Anhang.
Eine Liste mit 100 Verdächtigen, zusammengestellt vom BKA eben. Kirmses Assistent zieht die Liste in Palantir. Copy, Paste und Treffer.
5 Personen hat die Polizei schon im System.
Name, Vorname, Geburtsort, Geburtsland, Staatsangehörigkeit, Familienstand etc. Adressen, die in diesem System mit gespeichert sind.
Bei einem der 5 Treffer steht, der hat schon mal Propaganda verbreitet, zusammen mit einem bekannten Islamisten. Ob das jetzt IS-Sachen waren, das steht da zwar nicht, aber auffällig ist es schon.
Kirmse könnte den Namen jetzt also an seine Kollegen weitergeben. Der hier ist schon mal aufgefallen. Check den mal aus. Was er uns hier zeigt, ist also erstmal so eine Art Suchmaschine.
Und jetzt muss man sich vorstellen, vorher, bevor es Vera gab, hätte man diese 100 Namen alle einzeln abfragen müssen in diesen einzelnen Quellsystemen.
Vor ein paar Jahren noch hätte Kirmse für die Suche hier tagelang Anfragen an Dienststellen in ganz Bayern stellen müssen. Mit Palantir braucht er nur ein paar Sekunden.
Wenn es darum geht, dass ein Anschlag passieren könnte, dann könnte dieser Zeitgewinn darüber entscheiden, ob man es schafft, ihn zu verhindern. Klingt ziemlich sinnvoll.
Aber als wir beim LKA sind, gibt's da auch noch einen anderen Moment. Moritz entdeckt was. Einen kleinen Button in der Palantir-Software. Links oben im Browser.
Also ich kann mir jetzt hier, wir sind hier gerade in dieser Suchmaske, also ich könnte mir jetzt sagen, ich will da ist einen Ort anzeigen lassen.
Kirmses Assistent klickt auf den Button und eine Karte von München geht auf.
Sieht ein bisschen aus wie Google Maps. Nur sucht man hier nicht nach Restaurants, sondern nach Menschen. Also wer mit der Polizei innerhalb von diesem Kartenabschnitt mal in Kontakt gekommen ist. Entweder als Beschuldigter oder als Zeuge.
Könnten wir einmal schauen, was es noch für Eigenschaften gibt? Wäre das okay, wenn wir einfach draufklicken?
Eine Reihe von Filtern öffnet sich. Alle Infos zu Personen, die bei der Polizei liegen könnten.
Adresse, Geburtsort, Handy, Mundart ist zum Beispiel jetzt was.
Was ist das, Mundart?
Also welcher Dialekt erfasst wird?
Fränkisch.
Kirmse könnte in Vera aber nicht nur nach Ereignissen filtern, bei denen Franken mit der Polizei in Kontakt gekommen sind. Eine andere Eigenschaft, die die Polizei in manchen Fällen erfasst und nach der man hier filtern kann, ist Phänotyp. Also, wie die Polizei einordnet, dass jemand aussieht. Südeuropäisch zum Beispiel oder asiatisch oder nordafrikanisch.
Kirmse könnte also theoretisch anzeigen lassen, ob in einem Kartenabschnitt eine, sagen wir mal, schwarze Person mit deutschem Pass mit der Polizei in Kontakt gekommen ist. Und wenn ihre Adresse hinterlegt ist, könnte er auch nach dem Wohnort der Person suchen.
Das erinnert uns in dem Moment schon ein bisschen an das, was wir aus den USA kennen. Aus dem Prozess von Juanita in Folge 2. Wo 2 ICE-Officer vor Gericht erzählen, wie sie Menschen mit der Palantir-App finden. Wo die Karte anzeigt, in welchem Bereich sich wahrscheinlich Migranten aufhalten.
Bei manchen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, in Deutschland so ein bisschen diese Angst zu sagen, dass es halt auch für sowas genutzt werden kann und dass wir uns gerade halt in diesen Weg halt gehen, in diese Richtung, wo dann halt eine Rasterfahndung nach bestimmten äußerlichen Merkmalen halt ermöglicht wird.
Würde er so nicht machen, sagt Kirmse.
Also ich kann die Bedenken nachvollziehen. Wir können es halt auch aus fachlicher Sicht, also aus polizeifachlicher Sicht, nur so bewerten, unser System, wie wir es halt auch tatsächlich nutzen.
In Bayern gibt es nämlich deutlich mehr Regeln als in den USA. Palantir darf hier nur präventiv eingesetzt werden, um schwere Verbrechen zu verhindern. Einbruchserien zum Beispiel oder eben Anschläge.
Also ich darf es jetzt nicht zur Abwehr von Ladendiebstahl einsetzen, sondern es muss schon irgendwas Bandenmäßiges, eine bandenmäßige Wohnungseinbruchsdiebstelle zum Beispiel. Dafür dürfte ich es einsetzen.
Aber diese Regeln, die gehen einigen nicht weit genug.
Die Gesellschaft für Freiheitsrechte beobachtet das Thema Datenanalyse bei der Polizei schon sehr lange.
Franziska Görlitz zum Beispiel von der GFF, einer Bürgerrechtsorganisation, die sich gegen staatliche Überwachung einsetzt.
Wir haben das erste Mal gegen Gesetze geklagt, die so eine Datenanalyse ermöglichen in den Jahren 2018 und 2019.
Vor ein paar Jahren klagt die GFF gegen die Gesetze, die den Einsatz von Palantir in Hessen und Hamburg regeln. Dabei geht es oft um einen Grundsatz, sozusagen die goldene Regel des Datenschutzes.
Die Zweckbindung. Die besagt, Daten dürfen nur für den Zweck verwendet werden, für den sie gesammelt wurden. Auch eine Lehre aus unserer Vergangenheit.
Wenn wir an das Beispiel vom Anfang denken, die Nazis haben in den Niederlanden ja Daten genommen, die für was ganz anderes erhoben wurden. Und haben die dann genutzt, um Juden zu verfolgen.
Harter Vergleich. Aber wenn man so will, handelt die Trump-Regierung in den USA heute vom Prinzip her ähnlich, wenn sie Migranten aufspürt mit Daten von der Krankenversicherung oder GPS-Daten von Handys. Und theoretisch ist es ja möglich, dass in Deutschland mal eine ähnliche Regierung an die Macht kommt. Es gibt zum Beispiel Stimmen aus der AfD, die sich eine Abschiebetruppe wie ICE auch für Deutschland wünschen.
Auch aus solchen Überlegungen heraus sagen Datenschützer, wir brauchen hier strenge Regeln. Wenn die Polizei mit Palantir jetzt nach einem möglichen Attentäter sucht, dann durchsucht sie auch Daten von Menschen, die mit dem Fall überhaupt nichts zu tun haben. Also Daten, die eigentlich für was anderes gesammelt wurden.
Das heißt, ganz plakativ gesprochen, wenn Sie mal einen Verkehrsunfall hatten, schon dann ist man als Person in so einer Datenbank.
Das ist ja der Punkt bei Palantir, was Palantir halt macht. Daten verknüpfen. In diesem Fall von vielen verschiedenen Menschen, um darin Verbindungen zu finden und herauszufinden, wer möglicherweise verdächtig sein könnte.
So können theoretisch völlig Unbeteiligte auf den Radar der Polizei geraten. Einfach, weil sie mal Kontakt hatten mit einem Straftäter oder, sagen wir, am gleichen Ort von der Polizei kontrolliert wurden. Aus der Sicht von Görlitz könnte das im schlimmsten Fall dazu führen, dass wir uns im Alltag anders verhalten. Einfach, weil wir Angst bekommen, von der Software in Verbindung mit Menschen gebracht zu werden, die als gefährlich gelten. Weil wir auf der gleichen Demo waren oder zusammen im Fußballstadion. Die Psychologie nennt das Chilling-Effekte.
Menschen, bewusst oder auch unbewusst, überlegen sich, ich will ja gar nicht ins Visier vom Staat geraten, was kann ich denn tun, damit mir das nicht passiert? Und das kann dazu führen, dass Menschen ihre Grundrechte nicht mehr ausüben und sich zum Beispiel entscheiden, ihre Meinung nicht mehr laut zu sagen, nicht mehr auf die Demo zu gehen oder Kontakt zu bestimmten Menschen abzubrechen, wenn sie da ein Risiko sehen.
Deshalb ist ihre Organisation vor ein paar Jahren gegen das hessische Polizeigesetz vor das Bundesverfassungsgericht gezogen. Und die GFF hat Recht bekommen. Das Gesetz, das Palantirs Einsatz geregelt hat, das ist laut dem Gericht nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Auch wegen der GFF gibt es heute deshalb strenge Regeln, wenn die Polizei Palantir einsetzt. Die Grundregel?
Je mehr die Analyse kann und je mehr Daten einfließen, desto strenger müssen die Voraussetzungen sein.
Also für Wohnungseinbrüche dürfen weniger Daten genutzt werden als bei Anschlägen. Und auch in Bayern gibt es strenge Auflagen. Kirmse vom LKA muss sich jeden Einsatz von Palantir einzeln genehmigen lassen. Was er mit der Software macht, wird genau gespeichert. Jeden Monat gibt es dann noch eine Stichprobenüberprüfung, ob alles zulässig war. Und noch eine Sache. Die ist Kirmse ziemlich wichtig.
Es ist nicht so, dass man Namen eingibt, drückt auf den Knopf und dann hat man irgendein Ergebnis, wo man gar nicht weiß, wie kommt es zustande, wo kommt es her. Es werden also keine Algorithmen, keine KI eingesetzt bei uns, sondern das ist wirklich das ist schön nachvollziehbar.
Beim bayerischen Palantir wird keine KI eingesetzt. Das LKA hat also eine Art gedrosselte Version von Palantir.
Die GFF und Franziska Görlitz finden die Regeln trotzdem noch zu vage. Deswegen klagen sie auch gegen das Polizeigesetz in Bayern. Aus ihrer Sicht legt es nicht genau genug fest, wann und in welchem Umfang die Polizei Software wie Palantir nutzen darf. Dahinter steckt auch eine Sorge, dass hier mit Palantir eine Tür geöffnet wurde. In eine Zukunft, in der alles doch mehr so werden könnte wie in den USA.
Einen Hinweis darauf gibt zum Beispiel Hessen. Auch da gibt es Palantir. Aber viel mehr Polizisten haben Zugriff auf die Software als in Bayern. Und das sogar von unterwegs, mit einer App. In Bayern wurde die Software in anderthalb Jahren nur rund 150 Mal eingesetzt, sagt Kirmse. In Hessen ist es, sagen wir mal, ein bisschen mehr. Bis zu 15.000 Mal wird Palantir da pro Jahr genutzt. Und gleichzeitig gibt es Druck aus der Politik. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU zum Beispiel. Der würde die Nutzung von Palantir gern ausweiten, es bundesweit einsetzen.
Der Koalitionspartner in der Bundesregierung, die SPD, wehrt sich bisher gegen den Einsatz von Palantir. Und das ist hier vielleicht die wichtigste Lektion. Wie genau Palantir in Deutschland eingesetzt wird, das ist eine politische Frage. Eine, über die wir entscheiden, zumindest indirekt mit unseren Stimmen. Und da ist noch etwas, das uns vielleicht Sorge bereiten sollte. Wir wissen ja, in den letzten 2 Jahren hat Alex Karp seine Haltung ziemlich verändert. Gezeigt hat sich das unter anderem in einem großen Interview mit der New York Times vom Dezember 2025. Darüber hatten wir schon in der letzten Folge gesprochen.
Just a slight detour to the wonderful and very important country of Germany.
Auch in seiner Beziehung zu Deutschland.
That is seeming to be crashing its German functionality and competence into a plane, into the ground of political correctness that it somehow can escape for historical reasons.
Wenn man ihm heute zuhört, ist Deutschland das Paradebeispiel für alles, was aus Karps Sicht falsch läuft. Zu viel Wokeness.
There's a whole swath of crime, like sexual crime, that didn't exist basically when I lived in Germany and do exist now.
Kriminalität überall.
Not all, but most of those terror attacks are from people from Syria and Afghanistan.
Und überhaupt ein Land, das sich irgendwie verlaufen hat. Also schon länger.
Deutschland sei nach dem Zweiten Weltkrieg zu skeptisch mit der eigenen Identität umgegangen, schreibt Karp in seinem Buch. Und dass Deutschland militärisch aufrüsten müsse.
Die Kastrierung von Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, steht in Palantirs Zusammenfassung des Buchs, muss rückgängig gemacht werden.
Plötzlich ist er dieser Tech-CEO mit ziemlich kontroversen Meinungen, der Ansagen macht an die deutsche Politik. Und viele fragen sich, wie viel Macht hat dieser Alex Karp eigentlich schon jetzt in Deutschland?
Eine Sorge, durch Palantir könnten deutsche Polizeidaten in die USA abfließen. Deshalb hat das Fraunhofer-Institut sich eine Version der Software in Bayern genauer angeschaut. Da kam raus, ein Datenabfluss sei nicht möglich.
Aber das eigentliche Problem wird spätestens letzten Dezember deutlich. Da gibt Karp nämlich einem deutschen Medium ein Interview, dem Handelsblatt. Und an einer Stelle fragt der Reporter Karp etwas sehr Entscheidendes. Also, mal angenommen, Sie würden das wollen, können Sie die Polizeisoftware in Deutschland eigentlich abschalten?
Ja und nein, sagt Karp. Nehmen wir mal an, wir machen einen Vertrag in einem deutschen Bundesland und nehmen wir an, eine neue Partei kommt an die Macht und will unsere Software missbrauchen. Die Software können wir nicht herausreißen. Aber ohne unsere Forward Deployed Engineers und ohne unsere Wartung funktioniert sie auf Dauer nicht.
Die Forward Deployed Engineers, das sind Palantirs Mitarbeiter, die vor Ort beim Kunden dafür sorgen, dass alles läuft. Hatten wir schon von erzählt. Karp sagt also, wenn er diese Engineers abzieht, dann wird die Software irgendwann nicht mehr laufen. Er könnte also der deutschen Polizei Palantir theoretisch wieder wegnehmen, wenn er das wollte.
Von Palantir haben wir kurz vor Produktionsschluss dazu ein schriftliches Statement bekommen. Da sagt das Unternehmen etwas anderes. Und zwar folgendes. Zitat: Könnte Palantir eine Lösung nicht mehr aktualisieren, ließe sich die Software in diesem Aufbau unbegrenzt weiter betreiben. Das deutsche Palantir-Büro und CEO Alex Karp sagen hier also unterschiedliche Dinge. Wir haben auch nochmal selbst nachgefragt beim LKA in Bayern.
Also wenn es jetzt passieren würde, ne, wenn die jetzt einfach nicht mehr kämen, was würde dann passieren, so nach einer Woche oder zwei oder einem Monat oder zwei? Genau, einfach so angenommen, dieser so Worst Case träte jetzt ein, was würde dann passieren?
Nein, das muss man sich anschauen. Das ist eine hypothetische Überlegung, weil es ist noch nicht eingetreten. Wir rechnen damit auch nicht, dass es eintritt. Im Grunde ist es wie bei jedem anderen Verfahren auch, wenn die Firma, die für einen technischen Betrieb zuständig ist, die Updates einstellt, wird das Verfahren vermutlich irgendwann nicht mehr funktionieren.
Alles hypothetisch, klar. Aber Kirmses Antwort legt nahe, dass Palantir hier wohl doch am längeren Hebel sitzen könnte. Das ist wichtig, denn sollte es so eine Abhängigkeit geben, dann wäre die ein viel größeres Problem, als vielen klar ist. Auch weil Palantir hier nur ein Beispiel ist.
I think that the effect, the overall effect is that you become very dependent. So once those systems are inside, you cannot take it out. So it's almost like the state can no longer function without a platform that it doesn't own.
Das ist Francesca Bria, Professorin an der UCL in London.
Wir wischen sie an einem Sonntagabend. Ihre Wochen sind gerade sehr voll. Sie berät die EU und pilgert von Kongress zu Kongress.
weil sie auf eine Sache aufmerksam machen will, die sie für ziemlich gefährlich hält.
Sie sagt, wir machen uns gerade viel zu abhängig von Männern wie Alex Karp.
Sie und ihr Team haben letztes Jahr ein Rechercheprojekt veröffentlicht, The Authoritarian Stack. Sie haben sich vor allem angeschaut, welchen Einfluss die großen Tech-Konzerne in den USA haben. Haben Regierungsaufträge und Investitionen ausgewertet.
Was ihnen da aufgefallen ist? Private Tech-Konzerne wie Palantir übernehmen in den letzten Jahren Schritt für Schritt immer mehr Aufgaben, die früher der Staat gemacht hat. Polizei, Verwaltung, Gesundheitssystem, Militär. Wenn das Militär über Starlink von Elon Musk kommuniziert, zum Beispiel, oder die Krankenakten von zig Millionen Britinnen und Briten auf einer Plattform von Palantir liegen. Oder wenn bei uns in Deutschland die Polizei mit Palantir-Software nach Verdächtigen fahndet.
Und nicht nur das. In den USA verschmelzen Unternehmen und die Regierung auch beim Personal immer mehr. Ein ehemaliger Palantir-Mitarbeiter und Berater von Karp ist heute zum Beispiel im Außenministerium. Der aktuelle CTO von Palantir ist gleichzeitig Oberstleutnant der Reserve beim US-Militär.
And that's where I started to understand that this.
Bria sagt, irgendwann hat sie verstanden, dass dahinter sowas wie ein großer Trend steckt.
Moving, I would say, from a perspective where we were looking at these firms just as technology providers, so providers of softwares, of tools, of technology systems, to, you know, techno oligarchs with a plan, which is a political plan.
Wenn immer mehr staatliche Infrastruktur von privaten Unternehmen betrieben wird, dann wächst damit auch ihre politische Macht.
They basically determine everything, how we interact with governments, with hospitals, with schools. So they are really the invisible network that are running everything in our society.
Stück für Stück, sagt sie, übernehmen diese Tech-Konzerne quasi das Betriebssystem von Staaten. Was auch heißt, wenn die Konzerne sich rausziehen, dann funktionieren Teile des Staats einfach nicht mehr. Wer hat jetzt die Macht, fragt Bria. Der Staat oder die Unternehmen?
I mean, what does it mean that they are the operating system of the state? What does it mean that they are running the essential services and essential systems that we run our society on? And this is not only happening in the US. I mean, this has come to Germany, as we know.
Und diese Macht, sagt Bria, weiten die Tech-Unternehmen immer weiter aus.
Palantir gehört längst auch in Europa zur Infrastruktur, erfüllt wichtige Aufgaben, macht sich immer unersetzlicher. Bei Dingen, die eigentlich mal in der Hand von Staaten lagen. Also auch Dinge, von denen wir immer dachten, dass sie eigentlich nur Staaten können sollen. Krieg führen zum Beispiel.
Darum geht's in der nächsten und letzten Folge unseres Podcasts.
Denn Palantirs Einfluss wächst auch auf dem Schlachtfeld. In der Ukraine, in Gaza, im Iran.
Und Palantir verändert dabei gerade grundlegend, was das eigentlich heißt. Krieg.
We call it the kill zone. Because everything in the zone will be spotted and eliminated.
Das hört ihr nächstes Mal bei Inside Palantir. Das war die vierte Folge von Inside Palantir. Ich bin André der Hörmeier.
Und ich, Janne Knödler.
Neue Folgen gibt es jeden Freitag. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt, dann findet ihr jetzt schon alle Folgen in ARD Sounds.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit euren Freunden. Und schreibt uns eine Bewertung. Es hilft anderen, den Podcast zu finden.
Autor dieser Folge war Moritz Matzner. Mitarbeit Benedikt Dietsch.
Head-Autor André der Hörmeier.
Redaktion Till Ottlitz.
Regie Rainer Schaller.
Ton und Technik Ruth Maria Ostermann.
Wild Wild Web ist eine Produktion des BR Story Teams für den Bayerischen Rundfunk 2026. Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp von uns. Ihr kennt das sicher auch. Eigentlich wolltet ihr nur kurz ein Video gucken und plötzlich ist es 1:30 nachts. Ihr lest Artikel über Lichtsprache, geht den neuesten TikTok-Spekulationen nach und versinkt komplett in den endlosen Tiefen des Internets. Miguel Robitzky und Caroline Worps geht es ständig so. Als Comedy-Autorinnen für das ZDF-Magazin Royal und auch privat überladen die beiden ihre Browser täglich mit tausenden Tabs, immer auf der Suche nach neuem Internetgold. Und weil die beiden vor lauter Tabs so langsam den Überblick verlieren, aber immer wieder auf so lustige und kuriose Dinge stoßen, kommen Miguel und Caro jede Woche vor dem Mikrofon zusammen, um darüber zu sprechen. Der Podcast heißt Too Many Tabs und ihr findet ihn in ARD Sounds. Link ist in den Shownotes.